Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Buongiorno a tutti und benvenuti zu einer neuen Folge Calcio der Podcast mit mir, Björn Hauer, meinen geschätzten Kollegen David Schütz, natürlich Max Schütz. Da. Der aber noch immer am Kopf steht. Und heute haben wir auch noch eine altbekannte Stimme. Der schönste Tiroler Akzent, ein paar werden ihn schon kennen, die aufmerksamen Zuhörer. Mit uns heute mit dabei ist Bernhard Kirchmeier. Grüß euch, meine Herren.
Servus, grüß euch.
Servus, Bernhard. Wie geht's euch?
Danke, alles gut bei mir.
Ich glaube, wir haben heute einiges zu besprechen.
Eine schwarz-blaue Runde heute, würde ich mal
sagen. Ja,
behaupten.
Sagen wir es nicht so laut, weil sonst drehen alle anderen gleich jetzt schon mal nach einer Minute den Podcast ab.
Und ich hab nichts gesagt, ich habe nur laut
das
gedacht.
Das wollen wir natürlich nicht. Warum ist der Bernie heute dabei? Wie vielleicht der ein oder andere weiß, Bernie ist unser Experte, was Finanzen betrifft. Und das hat sich ja vor allem bei Inter Mailand einiges getan in den letzten 48 Stunden. Deswegen werden wir das ein bisschen erläutern und er wird uns einfach den ganzen Podcast auch begleiten und auch mit uns die Geschehnisse außerhalb der Finanzszene mit uns analysieren. Ich habe gesagt, starten wir rein. Andiamo. Unser erstes Thema und ich glaube, was ich auch aus Social Media so mitbekommen habe, da zieht echt die gesamte Serie A, egal welcher Anhänger man von welchem Verein ist, jeder den Hut und jeder am gleichen Strang. Und zwar, man muss wirklich sagen, Chapeau Atalanta Bergamo. Was die da in dem Finale bei dem überstarken, übergroßen Leverkusen, das ja so, so gehypt worden ist, zu Recht gehypt worden ist, dass die denen so den Arsch versohlen. Ich muss sagen, das ist schon gestern runtergegangen wie ein sehr, sehr guter Tropfen Rotwein. Also das hat, ja, ich bin mit einem Schmunzeln auf der Couch gesessen. Wie habt ihr das Spiel verfolgt? Bitte, Max.
Ja, mit Genuss würde ich einfach mal behaupten, weil, wie gesagt, der Club hat auch die richtigen Farben. Und wie gesagt, außer Parma ist mir Bergamo so in Italien am sympathischsten nach unserem Club. Und ja, natürlich, als italienischen Club bin ich dafür, auch wenn es ein deutscher Club ist. Wie gesagt, vor Leverkusen muss man den Hut ziehen, was die in der Saison bisher geleistet haben. Waren es 51 oder 52 Spiele wettbewerbsübergreifend jetzt ungeschlagen. Absoluter europäischer Rekord, glaube ich, allgemein. Und ja, aber Bergamo war vom Anstoß die dominierende Mannschaft. Und ja, Leverkusen hat kein Mittel dagegen gefunden. Und ja, der gute Lookman. Ja, alle guten Dinge sind drei. Also wie gesagt, ich dachte schon, das gegen Liverpool im Viertelfinale war das, glaube ich. Das war schon heftig. Aber das gestern, das war mindestens gleichwertig. Also da hätte ja das Bergamo durchaus gewinnen können. Natürlich, aber so mit so einem Ergebnis und dann auch so dominant und überzeugend. Also ja, Chapeau. Muss ich nur meinen Hut ziehen, den ich nicht aufhab. Ganz großes Kino und sei es Gasparini und Co. gegönnt, so viel ich heute nachgelesen habe, der erste Titel seit 60 Jahren, nachdem sie gegen Davids Truppe zuletzt verloren haben, das Finale. Ja, den Kopf aus dem Sand gezogen und das wichtigere Finale dann auch gewonnen. Wie habt ihr das gesehen?
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also die Leistung war hervorragend. Ich glaube auch, dass man jetzt auf großer europäischer Bühne ein weiteres Mal bewiesen hat, dass es Catenaccio in Italien eigentlich nicht mehr so gibt bei den Vereinen, die in Europa mitspielen. Atalanta hat hervorragend sich hoch reingestellt, hat gut gepresst, hat mitgespielt. Der hat hochverdient gewonnen und auch Leverkusen, muss man sagen, die ja bis dato hervorragend gespielt haben, die waren ja gestern nicht schlecht. Ne? Da waren ja auch schöne Chancen dabei, die haben auch vieles rausgespielt und nicht schlecht gespielt. Aber Atalanta hat einfach in einem Spiel mal alles auf den Platz gebracht. Oder zumindest der Lookman, der einfach mal alles abgerissen hat. Und vollkommen zu Recht auch, glaube ich, jetzt erst der 15. Spieler ist oder die 15. Performance, die von France Football mit einer 10 von 10 bewertet worden ist seit den 80er Jahren. Also ganz großes Zeichen der Anerkennung auch für seine Leistung gestern. Also das war schon eine Einzelleistung, auf die man in Jahren noch zurückblicken wird können.
muss ich unterschreiben. Gasperini mit seiner Taktik, dass er wirklich jeder einzelne Spieler am Gegenspieler draufpresst. Wenn das aufgeht, dann sehen wir einen perfekten Fußball, so wie gestern Abend. Erste Halbzeit, Leverkusen großartig an die Wand gespielt, 2-0 gemacht, zweite Halbzeit sich ein bisschen zurücknehmen können, das Spiel beobachten können und aufgrund der Situationen warten können. Das Ding ist, wenn das nicht aufgeht, geht das auch ganz, ganz schnell in die Hosen und du kriegst den Konter. Aber Gasperini hat das gestern, der hat sein Team perfekt eingestellt und Chapeau Atalanta und wie gesagt, die Reaktionen, die ich aus dem Netz mitbekommen habe, waren wirklich eigentlich, dass egal welcher Mannschaft man irgendwie angehört im italienischen Fußball, jeder hat den Hut gezogen und freut sich für und mit Atalanta und dem kann ich mich und anscheinend wir drei uns auch eindeutig anschließen. Ein weiteres Thema, wir müssen zweimal gratulieren und zwar spulen wir mal eine Woche zurück. Hat auch Atalanta gespielt, hat auch einen guten Fußball gespielt, aber da ist Juventus in der Coppa als Sieger vom Platz gegangen. Ganz kurz zu meiner Einschätzung zum Coppa-Finale. Das war ein Juve-Spiel und das meine ich jetzt wirklich nicht negativ, so wie man es von früher gewohnt war. Man hat den Ball abgegeben, man hat Atalanta spielen lassen, aber wenn man einen Konter gefahren ist oder eine Chance gehabt hat zu kontern, dann wurde da wirklich mit Ehrgeiz, mit Kraft und mit vollem Elan gekontert. Dann sind die da wirklich ausgeschoben am Ball drauf oder auch am Spieler angepresst am Ball drauf und haben den Konter wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen dann versucht zu vollenden. Und war meiner Meinung nach auch seit langem wieder oder seit langem die beste Juve-Leistung. Und ja, auch wenn Atalanta da teilweise mehr Spielanteile hatte, muss man sagen, dass ich Juve aber da trotzdem als verdienten Coppa-Sieger sehe. Gab ja auch die strittige Elfmetersituation von Vlahovic. Muss ich zugeben, ganz am Anfang oder beziehungsweise in erster Betrachtung sah ich da keinen Elfer. Aber als ich dann nachher sah, dass da eben nicht nur der Arm mit dem Arm geschoben worden ist, sondern dass da auch ein eindeutiger Kontakt am Knie von Vlahovic war, sollte man eigentlich schon am Elfmeterpunkt zeigen in der Situation. Deswegen finde ich auch, dass Juve die Coppa auch zurecht gewonnen hat. Wie habt ihr das gesehen? Bitte, Bernie.
Ja, das war, glaube ich, relativ eindeutig auch so in den Medien. Also das hat, glaube ich, der Großteil so gesehen. Der Elfer, den kann man durchaus geben oder denke ich, sollte man, müsste man geben. Da muss ich dir beipflichten. Es tut natürlich ein bisschen besonders weh, wenn man Juve gratulieren muss als Interista, aber es ist hochverdient gewesen. Es hat auch Atalanta Chancen gehabt. Es war ein angenehmes Spiel zum Schauen. Es war zwischenzeitlich mal auch 10 Minuten etwas langweiliger. Aber es ist dann doch immer wieder hin und her gegangen. Es war schnell. Es waren steile, tiefe Pässe dabei, die auch wieder im Sturm irgendwo angekommen sind. Es hätte eigentlich ein bisschen mehr Tore verdient. Also das, für das, was an Chancen rausgespielt wurde und wie das Spiel sich gezeigt hat, hätte es mehr Chancen verdient. Das ist für den neutralen Zuschauer in der Regel einfach ein bisschen unterhaltsamer. Aber Juve verdient der Sieger, Atalanta trotzdem auch sich teuer verkauft. Und wie du sagst, ich hätte jetzt auch gesagt, das war das beste oder eines der 2 bis 3 besten Spiele, die ich von Juve in der Saison gesehen habe. Ich habe natürlich nicht alle gesehen, aber die besseren Partien, da war das definitiv dabei. Und wenn man dann noch ein bisschen auf den Eklat vielleicht eingeht, was der Max Allegri am Ende da noch gehabt hat mit seinem Ausraster, schauen wir mal, wie jetzt der neue Trainer wird. Ja, ist ja schon relativ klar auch, dass es Richtung Thiago Motta jetzt geht.
Ja, Motta hat sich ja heute offiziell bei Bologna verabschiedet. Dementsprechend, ja, glaube ich, ist ziemlich, ziemlich klar, wohin es ihn ziehen wird. Ja. Max, wie siehst du das Ganze?
Ja, wie gesagt, also zum Elfer stimme ich euch beiden zu. Wie gesagt, kann man geben. Und ja, auch verdient gewonnen das Finale. Ja, typisch Juve halt. Mund abgewischt und gewonnen. Und ja, wie gesagt, David musste uns zum größeren Titel gratulieren. Dann kann man ihm auch zum kleineren Titel gratulieren. Ist okay. Und ja, wie gesagt, Ich bin froh, dass Bergamo gewonnen hat, weil ich hatte durchaus meine Zweifel, dass denen die Finalniederlage erneut gegen Juve, glaube ich, 2020 war das, ne? Da haben sie, glaube ich, schon mal verloren. Das war auch Juve. Dachte ich, dass vielleicht das denen irgendwie nachhängt. Dann Leverkusen ungeschlagen, aber wie gesagt, großartiges Spiel und ja, sei es Juve gegönnt, der Titel, ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Sehr gut, heute rocken wir die Themen ganz schnell durch. Wir können einem weiteren Team zum Abstieg gratulieren. Nachdem Salernitana ja schon das letzte Mal als fixer Absteiger feststand, haben wir einen weiteren Absteiger mit Sassuolo. Wie ihr vielleicht auch schon aus meiner Stimmlage entnehmen konntet, eigentlich, ja, ich belächle das Ganze. Für mich war Sassuolo ein Verein, der sich da kurzzeitig irgendwo im Mittelfeld etabliert hat, hier und da mal einen guten Spieler hervorgebracht hat. Aber was mich immer ein bisschen gestört hat bei dem Verein, oder ich meine, ich war noch nie live im Stadion, aber die Kulisse, die ich mitbekommen habe vom Fernseher aus, war, dass da eigentlich fast keine Kulisse vorhanden ist. Das ist alles irgendwie sehr neutral, sehr geschmackslos das Ganze gewesen. Wenig Emotionen im Stadion und ich finde auch generell, der Verein ist mir ziemlich egal und deswegen ist mir lieber, dass Sassuolo runtergeht, bevor zum Beispiel ein Cagliari oder Verona sich verabschiedet. Wie seht ihr das, Max?
Wie ich beim letzten Mal gesagt habe, das italienische Hoffenheim. Ja, wie gesagt, also nach unserer Rechnung können wir jetzt jede Saison 6 Punkte draufrechnen, weil ja grundsätzlich Sassuolo uns immer quasi ja in die Statistik geschissen hat. Ist wirklich so, also keine Ahnung, was die irgendwie gefressen haben oder ob die irgendwie mehr Bezahlung gekriegt haben, wenn sie gegen uns gespielt haben. Das Gefühl hatte man ja wirklich, weil, wie gesagt, 6 Punkte gegen uns und absteigen, also das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, also sind wir ehrlich, also ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass Sassuolo absteigt, weil dafür ist eigentlich zu viel Qualität da, eigentlich, aber gut. Wenn es nicht zusammenpasst und nicht zusammenfindet, die Rädchen in der Taktik und im System, ja, dann hilft dir das herzlich wenig. Dann kann auch ein kleineres Team wie Hellas Verona mit einem schlechteren Kader oder Cagliari, wenn die alle ihre Eier in die Hand nehmen und zwar weniger Qualität haben, aber dann halt wirklich 120 auf den Platz geben und die anderen irgendwie nur 80 und so, dann ja, dann reicht das halt nicht.
Ja. Bernie.
Ja, da kann ich vielleicht noch gleich einhaken und ergänzen. Es gab tatsächlich eine Siegprämie früher zumindest auf Spiele gegen Inter. Das hat der Präsident, der inzwischen schon verstorben ist, das Quincy, also der Gründer von Mapai, der hat es tatsächlich ausgesetzt. Es war, glaube ich, 1 Million Euro oder waren es sogar 2 Millionen Euro für Siege gegen Inter. Er selber war ja, soweit ich weiß, großer Milan-Fan und deswegen hat ihm das besonders viel Spaß gemacht. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum es jetzt mit Sassuolo eben in letzter Zeit nicht mehr so gut gelaufen ist, weil die große Unterstützung vom Familienpatriarchen nach seinem Tod eben bei den Kindern nicht mehr ganz so da war, oder das Interesse für den Verein. Und deswegen ging es auch vielleicht mit Sassuolo eher ein bisschen bergab. Ansonsten bin ich da ganz beim Björn auch. Die Kulissen waren immer traurig. Die sind immer unter den letzten 3 oder vielleicht 4 Vereinen gewesen, was die durchschnittliche Zuschaueranzahl betrifft in den letzten Jahren, obwohl bis auf heuer die Leistung ja in den vergangenen Spielzeiten durchaus relativ gut und ordentlich und vor allem auch ein spannender Fußball, ein lässiger Fußball zum Anschauen war. Aber Stimmung oder sonst was kam im Mapai-Stadion wirklich nie auf. Ja. Und dementsprechend, besonders als Interista, ich kann mich noch gut erinnern, die ersten 2 Begegnungen mit denen, da haben wir denen 7 eingeschenkt und dann haben sie uns 7 Jahre lang geärgert. Ja. Und jetzt in dieser Saison unsere sehr schöne Saisonstatistik ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen schaut man dann natürlich mit einem durchaus auch etwas zwinkernden, lachenden Auge hin, wenn Sassuolo absteigt. Sie würden mir jetzt nicht fehlen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die haben auch Milan und Juve immer regelmäßig gut Punkte weggenommen. Es war ja nicht nur Inter, die bei denen regelmäßig gebatzt haben. Die haben ja wirklich die Großen permanent geärgert. Und das war schon immer ein bisschen ein spannender Faktor, wenn man gegen Sassuolo gespielt hat. Da hat es die Tabelle schon mal schnell ein bisschen auf den Kopf gestellt. Von dem her, dieser Spannungsfaktor, ich weiß nicht, wer an deren Stelle tritt. Vielleicht schafft es Bologna auch ohne Motta. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Nur ganz kurz, um da jetzt noch einmal einen Fakt reinzuwerfen. Von 22 Begegnungen Inter-Sassuolo haben beide Teams 10-mal gewonnen und 2 unentschieden. Und 2-mal haben sie sich ja unentschieden geteilt. Das ist eigentlich gigantisch. Ich meine, da hast du quasi dieses Sassuolo und hast du doch das große Inter und die Statistik ist komplett ausgeglichen. Ist eigentlich komplett verrückt. Aber gut. Nächster Punkt ist, wir haben die Champions League Plätze jetzt mittlerweile fast alle vergeben. Also mit Bergamo, Bologna und Juve haben wir die weiteren Champions League Plätze vergeben. Ich glaube, der Bernie kann das nochmal ganz kurz erklären. Da haben wir sich kurz vor Beginn des Podcasts drüber unterhalten. Was muss passieren, dass die Roma jetzt den 6. Champions League Platz bekommt?
Genau, ja, das ist eigentlich eines und nur eines. Und zwar muss Atalanta 5. werden. Nicht 4. und nicht 6. 5. muss es sein. Der Grund dahinter ist ein bisschen komplizierter, geht darauf zurück, was wie wann geregelt wird. Sprich, kommen die Liga-Platzierungen, wo wir ja 5 fix haben, zum Zug oder der Europa-League-Platz und so weiter. Und es wirkt sich auch aus, ob jetzt die Fiorentina noch in der Europa-League gewinnt und hinterm 8. bleibt. Dann haben wir nämlich 9 Mannschaften europäisch. Und 6 davon könnten wir in der Champions League haben. Also vollkommen irre, aber das wäre natürlich Florenz hinter dem, da wird 8. zum Beispiel und Atalanta wird 5. Dann haben wir 6 in der Champions League und nochmal 3 in Euro und Conference League. Also das wäre schon ein geniales Ausrufezeichen für die Serie A. Und hat man sich auch verdient mit den Leistungen in den letzten Jahren, muss man auch dazu sagen. Ja. Wir sind ja nicht umsonst auf den 5. Champions League Platz gekommen, das waren konstante gute Leistungen. Fast alle Mannschaften haben Punkte gesammelt, fleißig Punkte gesammelt und immer wieder gut gespielt. Also das lohnt sich dann halt irgendwann dann doch.
Kleine Information, und zwar eine Live-Information. Florenz hat ja heute Abend schon gespielt. Wir nehmen Donnerstagabend auf. Die haben sich unentschieden gegen Cagliari getrennt und haben jetzt 55 Punkte. Und ein Torino hat 53 Punkte und ein Napoli 52. Ich weiß jetzt nicht genau, wie bei Napoli das direkte Verhältnis aussieht, aber auch die Fiorentina könnte da im Worst Case noch auf Rang 10 abrutschen. Weil es eben gegen Cagliari, ich glaube, die sind kurzzeitig sogar hinten gelegen und haben es dann noch auf ein 2-2 gedreht. Also schauen wir mal, wer dann im besten Fall da den italienischen Fußball international vertritt. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause und dann kommen wir zu dem Thema, das sicherlich viele Inter-Fans interessiert, und zwar die Übernahme von Oaktree. Aber jetzt holen wir nochmal tief Luft und dann wird uns der Bernie das sehr, sehr gut analysieren.
Werbung. Werbung Ende.
Ja, meine lieben Leute, da sind wir wieder. Der Grund, warum der Bernie heute da ist, ist natürlich, weil er einen wunderschönen Tiroler Akzent hat, nicht nur meinen Wiener, niederösterreichischen Akzent und auch ein bisschen auch ein anderes Gewürz, ein österreichisches Gewürz, da ihn auf die Audio-Geschmackszunge bringen. Nein, sondern weil bei Inter hat sich ja sehr, 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 sehr viel getan zuletzt und was ich so mitbekommen habe, ist, viele sind skeptisch, was passiert jetzt? Ist jetzt der große Ausverkauf? Weil wir wurden ja quasi von Oaktree übernommen, amerikanisches Unternehmen, das natürlich auf Gewinn orientiert ist und dass ein Fußballverein nicht immer gewinnbringend ist. Das hat nicht nur Inter bewiesen, sondern viele, viele, viele andere Vereine auf diesem Planeten auch. Und deswegen ist jetzt auch ein bisschen Skepsis da. Gibt auch andere Seiten in Italien, die da gleich schreiben, Inter hat 800 Millionen Euro Schulden. Dadurch, dass ich mich öfters mit dem Bernie austausche, weiß ich, dass das prinzipiell so nicht ganz richtig ist. Aber Bernie, klär uns da mal auf und das Ganze wahrscheinlich, ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen, das Ganze möglichst verständlich, dass auch ja der letzte Otto unserer Zuhörer da draußen noch versteht, um was da jetzt geht.
Das ist eine gute Einleitung. Ja. Also ich werde mich bemühen, dass es für alle eine verträgliche Kost ist und nicht zu sehr in Details abschweifen. Fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Wie ist es denn grundsätzlich dazu gekommen? Spul mal kurz zurück Richtung Pandemie. Ja, wir waren da ja schon in der Hand von Stephen Tsang und seinen Holdinggesellschaften, die sozusagen die Eigner von Inter waren. Dann kam die Pandemie. Fußballvereine haben geschlossene Stadien gehabt. Manche hat es mehr getroffen. Inter mit dem sehr großen Merzer, das sehr viel Geld verdient hat aus den Zusehereinnahmen, ein bisschen mehr. Und Italien und speziell die Lombardei als die Region, die da am härtesten betroffen waren, hat es dann doppelt und dreifach getroffen. Es haben auch andere Ligen, haben den Spielbetrieb früher wieder angefangen, haben die Stadien wieder früher aufgesperrt und so weiter. Oder haben die Spielbetriebe eingestellt und damit waren die Kosten geringer. Aber in Italien war das speziell für Inter einfach eine ganz blöde Kombi. Dann kam dazu, dass ja der Eigentümer chinesisch war, in China natürlich mit den Lockdowns und den schwereren wirtschaftlichen Repressionen das Ganze nochmal schwieriger wurde, da finanziell zu unterstützen, denn Suning kam ja da selbst ganz massiv in Bedrängnis und hat viel, viel, viel Geld verloren. Und Zhang hat auch die Mehrheitskontrolle damals an Suning verloren, hat nur noch knapp 20%. Das Ganze ging dann weiter. Es war ja auch früher mal schön von der chinesischen Regierung aus geplant, dass sozusagen Fußball als Investitionsvehikel genutzt wird. Und auch da, Sie könnt euch erinnern, ist vor einigen Jahren zurückgedreht worden. Damit wurde es für Stephen Tsang oder seinen Vater erstens schwierig, Geld aus China rauszubringen, weil Fußball kein gewolltes Investitionsinstrument mehr war. Und zweitens konnte er nichts mehr rausbringen, weil er nicht mehr so viel hatte. So, dann war er ein bisschen in der Ecke. Und in dieser Ecke gedrängt sah er sich dann 2021 im Mai gezwungen, einen sehr hoch verzinsten Kredit bei Oaktree aufzunehmen, um Inter weiter mit Liquidität zu versorgen. Denn zu dem Zeitpunkt war das Problem bei Inter in der Finanz nicht die Schulden, sondern die Liquidität. Ja, man hatte keine Einnahmen und musste aber die Gehälter und Sonstiges bezahlen. Und das hat eben Tsang geregelt, indem er sich bei Oaktree Geld ausgeliehen hat, 275 Millionen Euro, zu 12% verzinst. Und das Ganze hat sich dann aufgestaut, weil er die Zinsen nicht zurückzahlen musste. Ja, das war von Anfang an so geplant. Und wurden jetzt irgendwo 385 bis 395 Millionen Euro mit Anfang dieser Woche. In der Zwischenzeit hat er allerdings, das muss man sagen natürlich, dieses Geld verwendet, um Inter sozusagen immer wieder Geld unterzuschieben, um das mal ein bisschen zu formulieren. Das war quasi dasselbe, wie Juve zum Beispiel ihre Kapitalerhöhungen gemacht hat. Ja, die haben das Geld von den Aktionären geholt. Stephen Tsang ist auch der Aktionär gewesen oder halt die Holdings. Und die haben Geld geliehen und dieses Geld hat er dann gesagt, ich will es eh nicht mehr zurück, das kannst du jetzt nehmen, um deine Verluste zu begrenzen. Genauso wie eine Kapitalerhöhung bei Aktien, das auch gemacht wurde, wie zum Beispiel bei Juve erst wieder mit 200 Millionen, hat der Stephen Tsang mit diesen Darlehen gemacht, also auf die Rückzahlung verzichtet.
Ich wollte gerade sagen, wortwörtlich gesagt, er hat es Inter geschenkt.
Ja, er hat ein Darlehen gegeben und dann gesagt, okay, ich will es nicht mehr zurück, ich habe keinen Anspruch mehr drauf. Nimm das und decke deine Schulden damit ab oder nutze es, um irgendwelche Zahlungen zu machen. Das ist passiert.
Genau. Ja. Ganz, 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 ganz wichtig zu erwähnen, dass Steven eigentlich immer im Sinne des Vereins gehandelt hat. Er wurde ja oft gescholten, weil wir teilweise Spieler verkauft haben. Hakimi, Lukaku und so weiter und so fort. Er wurde ja viel, viel geschimpft auf ihn, aber im Endeffekt glaube ich, können wir jetzt nach den Jahren, wo er bei uns war, mal sagen, dass er eigentlich ein ziemlich geiler Präsident war und ja, eigentlich immer im Sinne des Vereins gehandelt hat. Ne?
Genau, also wenn ich das nochmal aufnehmen kann, war jetzt knapp 8 Jahre bei uns und in den 8 Jahren hat er 892 Millionen Euro für Inter ausgegeben. Das inkludiert zum einen den Verkaufspreis, den er an Tohir, den vorigen Präsidenten und Eigentümer, bezahlt hat. Das waren aber nur 92 Millionen Euro, weil er hatte die Schulden mitgenommen. Dann hat er mehrere hundert Millionen eben in Form von solchen Kapitalerhöhungen oder in diesem Fall waren es Kapitalumwandlungen sozusagen untergeschoben sozusagen. Und er hat natürlich auch Sponsorgeld von Suning direkt übertragen. Und er hat natürlich daneben noch von diversen Sponsoren Geld eingesammelt. Wenn man das Ganze wegnimmt, was quasi Kauf betrifft und was vielleicht Sponsoring war, wo er auch eine Gegenleistung bekommen hat, dann bleiben wir aber immer noch bei ungefähr einem Gegenwert von circa 600 Millionen Euro, die Familie Tsang in 5, 6, 7, 8 Jahren reingesteckt hat. Das ist nicht wenig. Das liegt einfach daran, dass Inter eine viel höhere Kostenstruktur hatte in der ganzen Zeit, als wir Einnahmen generieren konnten. Das hat sich jetzt gedreht. Ja, wir sind mit Champions League-Einnahmen und so weiter wieder auf einem guten Kurs. Nichtsdestotrotz, ihr kennt meine Finanzanalysen aus dem Interclub oder von Twitter oder sonst wo. Wenn man sich das anschaut, wir werden heuer vielleicht 20 Millionen Euro Verlust machen, irgendwo in der Größenordnung. Im nächsten Jahr werden wir vielleicht durch die FIFA-Club-WM, je nachdem, was für Transfer getätigt werden, knapp in der Gewinnzone landen. Und dann fallen diese 30 Millionen, 40 Millionen, was wir auch immer wir in der FIFA-Club-WM verdienen können, fallen dann wieder weg. Und dann müssten wir sozusagen wieder den einen oder anderen Spieler verkaufen, wenn man keine sehr erfolgreiche Saison hat. Sprich, wenn wir nur Dritter werden, in der Champions League, in der K.O.-Runde ausscheiden, im Cup nichts gewinnen, aber vielleicht den Supercup jedes Jahr holen, dann bräuchten wir 30, 40, 50 Millionen Euro, so als grober Richtwert, mit Stand heute, um positiv zu bilanzieren. Aber nur, und da kommt jetzt Oaktree ins Spiel, die haben ja Steven Zahn Geld geliehen, aber Inter selbst hat ja auch Schulden. Da reden wir vor allem von den Finanzschulden, also sprich die Schulden, für die Inter auch Zinsen bezahlen muss. Und da geht es vor allem um die 415 Millionen Euro Anleihe, die Inter quasi besichert hat mit den Einnahmen aus den Sponsoring- und TV-Verträgen und so weiter. Dafür zahlt Inter im Moment 6,75% Zinsen per anno auf 415 Millionen Euro. Also wer rechnen kann, da reden wir von nicht ganz 30 Millionen Euro jährlich, das da an Zinsen aus dem Budget direkt mal abgegeben wird an quasi Investoren. Und da war jetzt ein bisschen die Unsicherheit, wie geht es mit diesen Schulden weiter. Ja, wenn jetzt ein Eigentümerwechsel ist, dann wird es meist oder oft beglichen, solche Schulden. Nur sind diese Schulden aus heutiger Sicht relativ günstig. Also die 6,75% sind nicht so teuer, weil es noch Anfang 22 gemacht wurde. Ihr wisst alle, was dann passiert ist mit den Zinsen. Ja? Damals habt ihr auf eure Sparbücher oder auf was auch immer ihr mit dem Geld macht, nichts bekommen. Jetzt bekommt ihr was dafür. Und genauso ist es auch mit diesen Finanzinstrumenten. Das heißt, das Geld hat einfach wieder einen Wert im Sinne von Zinsen sind wieder zu zahlen. Und das ist halt einfach mal 3% höher als damals. Dementsprechend natürlich mit dem neuen Eigentümer Oaktree, eine riesengroße Fondsgesellschaft, die könnte schon günstiger refinanzieren, als es damals Steven Zahn konnte, ganz klar. Aber der Markt ist heute ganz woanders, sprich die Zinslandschaft ist ganz woanders. Und das heißt eben, kann er um 3 Prozentpunkte, sprich halb so teuer finanzieren wie Steven Zahn, das müssten wir erst sehen. Das heißt, ob sie jetzt zurückzahlen wollen oder nicht, das steht jetzt mal in den Sternen. Ich könnte es mir vorstellen, ja, dass das Oaktree macht, dass sie die ganzen Schulden mal begleichen, damit Inter schön schnell wieder in eine saubere Bilanz kommt und keine Verluste mehr schreibt. Weil wie gesagt, diese Zinsen, die lasten mit ca. 30 Millionen auf den Büchern. Aber wir haben die Möglichkeit auch, wenn sie uns weiterverkaufen würden, ja, das ist ein ganz großes Fragezeichen, denn es klingt nicht so, aber wenn sie das machen würden, ein anderer Eigentümer, der müsste aller Voraussicht nach diese Schulden sofort tilgen. Denn nur Oaktree ist ein sogenannter zulässiger Halter von Inter. Also die haben sich das vorher in den Anleihebedingungen reinschreiben lassen, dass wenn es zu einem Eigentümerwechsel kommt, weil es war ja absehbar, weil Inter ja das sozusagen die Sicherheit war für die Rückzahlung des Kredites. Also wenn sie, so wie es jetzt passiert ist, die Eigentümer von Inter sind, dass sie dann diese Schulden nicht sofort zurückzahlen müssen, sondern sie können es tun. Aber das kostet Geld, weil man muss es ein bisschen teurer zurückzahlen, als es eigentlich am Ende der Laufzeit der Fall wäre. Sprich, wenn man es bis 2027 hält, dann kriegt einfach der Käufer die 100 retour, also 100% vom Einkaufswert sozusagen retour, vom Ausgabepreis. Und wenn sie das jetzt machen würden, also die Option wählen würden, dann wären wir bei 103,25%. Also müssten sie nochmal 3% oder sowas mehr ausgeben als dann in 3 Jahren. Ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber merkt euch einfach, Oaktree könnte, muss aber nicht diese Schulden tilgen und werden sie vielleicht auch tun, vielleicht nicht heuer, vielleicht machen sie in einem halben Jahr oder in einem Jahr, vielleicht aber auch nicht, weil sie können ja, wenn es notwendig ist, sowieso Geld zuschießen. Ein anderer Eigentümer, sollten sie sich doch entscheiden, Inter weiter zu verkaufen, müsste das höchstwahrscheinlich machen. Und dann schaut die Bilanz eben wieder besser aus. Dann sind wir nicht mehr bei 40, 50 Millionen Verlust, sondern bei 30 weniger. Und jetzt noch ein weiterer Fakt. Derzeit ist es ja so, dass Steven Zahn mit Grant Dauer, also der Holdinggesellschaft, die Eigentümerin von Inter war bis vor kurzem, dass die auch eben diese Shareholder Loans, die ich gesagt habe, die hat er dann sozusagen dem Club geschenkt, da hat er ja prinzipiell dafür Zinsen, hätte er bekommen, für die Zeit, bis er es Inter geschenkt hat. Also da war für ein Jahr oder zwei Jahre waren die Kredite offen und dann hat er sie geschenkt. Aber in der Zeit waren da auch 8%, 9%, 10%, 11% an Zinsen fällig. Aber auch die hat er bisher nie verlangt. Aber in der Bilanz stehen sie drin. Also der Verlust, den ihr seht, wenn ihr eine Interbilanz sozusagen anschaut, ist im letzten Jahr, ich weiß nicht mehr, waren es 80 Millionen, ich habe schon verdrängt, gewesen sind, dann waren 30 Millionen davon ungefähr von dieser Anleihe und nochmal 10 Millionen waren von Stephen Zhang, aber die wurden nie verlangt, also die wurden nie bezahlt. Das ist halt eine reine buchhalterische Geschichte, sage ich mal. Aber das fällt jetzt auf alle Fälle weg, weil diese 10 Millionen Zinsen circa, die muss er nicht mehr zahlen. Also ein bisschen besser wird es schon jetzt, aber eben nicht viel besser. Und dann können wir uns ein bisschen später, wenn ihr das verstanden habt, so Richtung Transfer und was das heißt, vielleicht noch einen Blick werfen.
Genau. Es gehen ja die Gerüchte um, wie du richtig gesagt hast. Ich meine, das ist natürlich alles zwischen den Zeilen lesen. Das hat ja Oaktree auch ein Statement rausgebracht. Marotta hat sich auch schon mal zu Wort gemeldet. Gibt es auch ein recht süßes Foto, wo er da steht, wegen kleiner Schuljunge. Gerade die Schultüte fehlt ihm noch. Aber die Gerüchte gehen um, dass Oaktree Inter nicht verkaufen möchte und einen gewissen Marotta, der, wie jeder weiß, das Mastermind von Inter ist, ganz an der Spitze installieren möchte. Ich glaube, sollte das eintreten, ist jetzt mal nur meine Meinung, keiner von uns hat eine Glaskugel, aber ich glaube, dass Marotta, wenn er diesen Posten annimmt, das nur unter gewissen Voraussetzungen annimmt. Und zwar nicht, dass man in Zeiten verfallen wie im Jahr 2014, 2015, 2016, wo man die Münzen da im Aschenbecher vom Auto zusammengekratzt haben, damit wir irgendwas am Transfermarkt machen. Deswegen glaube ich, sollte das eintreten, dass das Marotta dann auch, da müssen die gewissen Rahmenbedingungen wahrscheinlich auch stimmen, ne?
Ja, also wenn ich das kurz kommentieren kann, das ist sicher so. Also erstens, das offizielle Kommuniqué von Oaktree, das sie rausgeschickt haben, da war zwei oder dreimal das Wort langzeitig drin. Ja, also sie haben gleich klar gemacht, sie wollen das jetzt eigentlich nicht wieder sofort verkaufen. Das ist eigentlich nicht der Plan, auch wenn es im Vorfeld berichtet wurde. Sie haben ganz konkret das Gegenteil behauptet. Ein weiteres Indiz ist dafür auch, dass heute zum Beispiel der italienische Sportsminister Abodi, rausgekommen ist mit einem Statement und gesagt hat, dass er gestern von Oaktree die Info bekommen hat. Also die haben sich bei ihm gemeldet und gesagt, dass sie eben langfristig investieren wollen und einiges vorhaben und es nicht darum geht, das schnelle Geld zu machen. Und es ist nur deswegen bemerkenswert, weil sie hätten es nicht schreiben müssen. Ja? Also wäre unnötig, da was zu schreiben, wenn du das doch vorhast. Also es deutet sehr vieles darauf hin. Und das lasst jetzt auch die Aussagen, du hattest erwähnt, von Marotta, die er vor kurzem getätigt hat, als wir noch dachten, Suning macht das vielleicht doch noch. Da hat er nämlich gesagt, 2027, ich habe mal gesagt, 2027 werde ich in Rente gehen und werde mich zurückziehen oder vielleicht noch abseits als einer Funktions- oder in einer Funktionärsrolle tätig sein, aber nicht mehr im Fußball. Und das hat er jetzt gesagt, mit dieser Mannschaft, mit diesem Team, in diesem Verein, das fühlt sich alles so gut und so richtig an. Und er kann sich jetzt nicht vorstellen, bereits 2027 aufzuhören. Und auch Oaktree hat schon gesagt, dass sie im Vorfeld mit dem Management von Inter Kontakt hatten. Und das deutet jetzt schon ein bisschen darauf hin, dass sie sich damit mit Marotta und dem Management-Team in großen Teilen bereits im Vorfeld einig waren und eben genau das, was du angedeutet hast, vielleicht sogar relativ konkret besprochen haben. Ja, durchaus möglich, dass, weiß ich nicht, Marotta eine gewichtigere Rolle spielt, davon können wir alle ausgehen. Ob er vielleicht der neue Präsident wird, keine Ahnung, möglich. Ich glaube nicht, dass es ein Fondsmanager von Oaktree wird, aber das werden wir demnächst sehen. Ob es Zanetti wird oder Marotta oder sonst irgendwer, der in die Präsidentenrolle schlüpft, steht noch offen. Aber Marotta wird sicher mehr Entscheidungskraft und Kompetenz haben, als er es bisher hatte. Und das führt mich auch gerade zu dem nächsten Thema, das du kurz angeschnitten hast, wie es dann im Mercato
ausschaut. Ganz kurz, wir müssen nur ganz kurz einmal die Zuhörer erinnern, wir sind noch zu dritt, der Max ist noch da und deswegen...
Naja, ich höre gespannt
deswegen
zu.
Deswegen hätte es mich aber einfach mal auch mal interessiert. Max, du hast es ja aus den Medien auch mitbekommen. Wie war deine Reaktion? Hattest du da kurz Angst? Hast du da Freude? Nur ganz kurz in ein paar Worte, wie, Wie hast du die Information aufgenommen und welchen Gedankengang hast du jetzt dazu? Berni hat jetzt eh schon einiges erklärt, aber wie war dein Gedankengang?
Ja, einerseits hatte ich natürlich Angst, weil ich mir dachte, okay, gut, quasi Oaktree hat ja jetzt Inter nur übernommen, weil Zhang nicht zurückzahlen konnte. Also es war jetzt ja kein quasi gewollter Kauf, sondern Inter, wie ihr schon gesagt habt, war quasi die Absicherung für den Kredit. Und da habe ich mir gedacht, gut, auf der anderen Seite, die Oaktree wird natürlich massig Geld haben, mehr als das Zhang hat, ist gleich, dass sie durchaus vielleicht investieren könnten, mehr als das Zhang kann. Auf der anderen Seite habe ich mir dann halt gedacht, gut, weiß ich nicht, vielleicht wollen sie auch, ja, wie man so schön sagt immer, den Club melken, als ja, um halt Geld rauszuholen, was natürlich auf der einen Seite dann nicht Sinn macht, weil wenn du die ganzen guten Spieler verkaufst, verliert der Club halt an Wert. Das ist, also ich, einerseits habe ich mir Sorgen gemacht, weil ich mir halt dachte, gut, wie wir schon gesagt haben am Anfang, der Zhang hat immer im Sinne des Clubs gehandelt, auch wenn er nicht wirklich viel Kohle hatte seit und nach der Pandemie. Und weil man halt gemerkt hat, dass er wirklich halt schon am Club halt hängt und das eben was bedeutet hat. Das hat man ja die ganzen Jahre mitbekommen. Und wenn du halt dann so jemanden halt verlierst, also mir hat das halt schon wehgetan, weil ich ihn halt schon mit den Jahren halt lieb gewonnen habe, weil du halt gemerkt hast, wie gesagt, Inter ist ihm wichtig und er handelt im Wohle des Clubs. Und wie es bei solchen Leuten ist, für die das quasi ja nur ein Instrument einfach ist, und jetzt nicht, dass das irgendwelche Interisti sind. Ich sage jetzt nicht, dass Zhang Interista ist, aber ihr wisst, was ich meine. An dem hängt schon mehr.
Das muss man schon ganz klar sagen. Ich meine,
ihr wisst, was ich meine.
Steven Zhang ist 32 Jahre alt und gestern erst hat ein Hakan Çalhanoğlu ein Screenshot von einem FaceTime-Call mit Steven Zhang gepostet und hat sich für alles bei ihm bedankt und Zhang war auch oft dabei in irgendwelchen Live-Chats da zuletzt bei der Scudetto-Feier. Also da war, glaube ich, den Spielern natürlich auch aufgrund des gleichen Alters mit 32, den Spielern sehr, sehr nah. Und wie der Berni jetzt in sämtlichen Millionenhöhe aufgereiht hat, hat er dem Verein auch sehr, sehr viel Geld, unter Anführungszeichen, geschenkt, aus Liebe zum Verein. Aber ich glaube, was man auch gleich festhalten muss, da wird mir der Berni dann sicherlich gleich zustimmen, Oaktree ist jetzt kein Saudi-Investor oder so. Also das ist, auch wenn Oaktree viel Geld hat, aber Inter wird kein Spielzeug sein. Also wir werden kein Newcastle werden oder kein Manchester City für irgendeinen Ölprinzen, den halt langweilig in der Wüste ist und sich deswegen da ein paar Fußballclubs zusammenkauft und schaut, welchen Spieler er da gleich als nächstes, weiß nicht, 150 Millionen da irgendwie nachschießen kann. Also das wird Oaktree nicht tun. Also um auch den Zahn da gleich oder die Hoffnung vielleicht von den ein oder anderen zu nehmen. Oder Berni?
Ja, ist vollkommen richtig. Also wie erwähnt, habt erst nochmal dankend Richtung Steven Zhang und dann das Zweite, ich habe jetzt das mir in letzter Zeit öfter gedacht, was in das aktuelle Bild gerade gut reinpasst, ist, sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn am Ende wird es vielleicht sogar wahr. Das ist nämlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, das im Moment die Situation vielleicht ganz gut beschreibt. Einerseits ist es gerichtet an die Inter-Fans, die vor allem auf Twitter oder auf den sozialen Mediakanälen den Steven Zhang schon lange loswerden wollten. Und andererseits ist es aber auch auf die gerichtet, also einmal auf die eigenen Interisten gerichtet, die jetzt das haben, was sie wollten. Und andererseits auch auf die gerichtet, die von außen Zhang oder Suning sozusagen genau das gewünscht haben, dass sie den Kredit nicht zurückzahlen können und dann an Oaktree Inter verlieren. Denn auch für die könnte das sozusagen zu einem Bumerang werden. Weil es eben ein bisschen unklar ist, wo die Reise hingeht. Für die Interisti, die ihn immer loswerden wollten, könnte es heißen, so eine erfolgreiche Zeit, wie wir jetzt mit Steven Zhang hatten und so schönen Fußball, den er uns bereitet hat mit dem Fakt, dass er Marotta geholt hat, dass er die Manager, dass er Inzaghi und Conte davor eingestellt hat und so weiter, was vielleicht für viele Interisten keine einfache Kost war, Antonio Conte zu holen, den Titel zu sichern, dann eben mit Inzaghi jetzt so erfolgreich zu sein, das muss irgendwer entscheiden. Da ist natürlich der Mastermind Marotta, aber auch den hat eben Steven Zhang eingestellt. Und den ganzen Kurs hat er da schon stark beeinflusst. Ob das so erfolgreich weitergeht, wissen wir nicht. Das ist einfach in den Sternen geschrieben. Deswegen da einmal vorsichtig, was man sich wünscht, ja, vorsichtig sein, das kann bearbeiten. Aber auch ein bisschen optimistisch in die andere Richtung. Oaktree hat sehr tiefe Taschen, ja, die haben knapp 190 Milliarden Assets under Management. Das ist schon recht viel, aber eben das sind Fondsmanager, das sind Hedgefondsmanager oder Equity, Private Equity Investoren und so weiter. Die haben schon das Ziel, Geld zu verdienen. Und das ist jetzt ein Unterschied zu Steven Zhang. Steven Zhang hat sein Geld verwaltet. Die verwalten bei Oaktree, die verwalten das Geld von anderen. Sprich, die sind ihren Kunden, die sind ihren Investoren verpflichtet und spielen da nicht mit ihrer eigenen privaten Schatulle rum und hauen da mal die ein oder andere Million komplett sinnlos raus. Das mal vorweg. Also du hast vollkommen recht, das ist kein Spielzeug, das ist kein Scheich, der daherkommt und die Geldkoffer reinwirft bei Inter. Das wird nicht passieren. Nichtsdestotrotz muss man schauen, was deren Job ist. Deren Job ist eben, wie gesagt, Geld zu verdienen. Und wie kriegen sie Geld da jetzt raus? Das sind schon zwei Wege, die man einschlagen kann. Einmal könnten sie ein bisschen was verkaufen, die Schulden tilgen und dann Inter für relativ wenig Geld weiterverkaufen. Ja, das ist Option A. Und Option B ist versuchen, Inter weltweit als noch stärkere Marke zu platzieren. Die Umsätze stärken, weiter aufzubauen, die Marke zu stärken, das Stadion final zu machen, ja, das Ganze unter Dach und Fach zu bringen, ein schönes neues Stadion hinstellen, wo man auf Jahrzehnte hinaus sichere, gute und vor allem deutlich höhere Einkommensströme hätte und dann den Verein in von mehr als 2, 3, 4 Jahren zu einem deutlich höheren Preis verkaufen, als er derzeit wert ist. Also diese zwei groben Möglichkeiten haben sie, woran sie sicher kein Interesse haben, ist versuchen, dass sich nichts bewegt. Gesagt haben sie, was sie tun wollen. Sie wollen langfristig investieren und eben versuchen, den Verein und die Umsätze wachsen zu lassen. Das stand in ihrer Kommunikation. Ob es ihnen gelingt, das steht noch in den Sternen.
Könnte Inter eine Parallele zu Milan werden? Ja, das wie das Milan-Projekt aussieht, ist, glaube ich, fast jedem aktuell klar, ne?
Ich glaube, dass das ein recht guter Vergleich ist, dass man sagt, okay, man versucht ein bisschen den Weg Milans nachzugehen, auch den sie relativ erfolgreich die letzten Jahre gegangen sind, sprich Kosten kontrolliert, auch weiter runter. Ja, die haben deutlich niedrige Gehaltsstrukturen wie Inter zum Beispiel nach wie vor, also das kann schon sein. Und wenn ein Angebot weiter reinkommt für einen guten Spieler, ja, ich schaue jetzt mal Richtung Lautaro, weil man mit dem gerade bei den Verhandlungen stockt, dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass der unter Oaktree verkauft wird. Ja, wenn da 120, 130 Millionen draufstehen, dann werden die das überlegen. Aber das hätte genauso Steven Zhang getan, wie wir bei Lukaku gelernt haben. Ja, also das, wenn da ein
mittlerweile sind wir es ja gewohnt. Also das ja. Ist, mittlerweile ist das ja quasi jeder dran, wir zittern vor jedem Transfersommer, weil wir denken, okay, welchen unserer unter Anführungszeichen vermeintlichen wertvollen Spieler müssen wir jetzt wieder abgeben. Also ja, also irgendwann baut man da auch ein bisschen ein dickes Fell auf.
Das ist so und wie gesagt, wir müssen jetzt auch nicht, also diesen Sommer müssen wir definitiv gar nicht, vor allem wegen der Club-WM, das bringt uns nochmal schön Geld, wenn auch nicht so viel wie gedacht. Ja, da hat die FIFA bei weitem versagt, also die TV-Verträge von 2,5 bis 2,8 Milliarden, die einspringen hätte sollen für alle Vereine, die teilnehmen. Das ist jetzt an Apple gegangen für die weltweiten Übertragungsrechte für etwas über 1 Milliarde, also das ist schon deutlich weniger an Umsatz, wie man erwartet hat und wie in den letzten 1, 2 Jahren berichtet wurde. Aber ich sag mal, für Inter vielleicht sind es 25 bis 35 Millionen bei einer nicht allzu guten Performance. Aber wenn man ins Halbfinale geht, reden wir von 50, 60 oder sonst was. Aber für eine halbwegs normale, realistische Performance, die ohne Probleme zu erreichen ist, sind es halt nur 30 statt 60 Millionen. Und das ist aber ein Riesenunterschied natürlich. Aber in der Größenordnung sind wir. Und ich glaube, das Milan-Beispiel ist da schon etwas, was unseren Pfad vielleicht eher prägen wird, als wie die vergangene Zeit. Also wir werden keine teuren alten Spieler holen, die keinen Wiederverkaufswert haben und ein sehr hohes Gehalt. Ich glaube, da wird genau die Strategie des Fonds dann eher sein, ich riskiere lieber das Geld bei 2, 3, 4 jungen Spielern. Wenn das bei einem aufgeht, dann hat sich das schon gelohnt. Und wenn 1, 2 von denen floppen, ist mir das egal. Und wenn sie alle halbwegs gut spielen, dann ist auch okay. Also ich glaube eher, dass wir ein bisschen auf Jüngere schauen und da ein bisschen mehr Geld riskieren. Und diese Flexibilität, die haben wir jetzt auch wieder. Also dass sie eben da mal sagen, du musst nicht vorher die 3 Spieler verkaufen, bevor du einen neuen kaufen darfst, das Problem haben wir jetzt nicht mehr so. Wir müssen nach wie vor ganz klar Financial Fairplay einhalten. Wir müssen das Settlement Agreement mit der UEFA einhalten, weil sonst kriegen wir mit denen Probleme. Also es geht auch gar nicht, dass sie einfach sagen, hier hast du 100 Millionen, hau weg den Dreck, ja, investier das in einen Spieler und dann holst dir einen Superstar. Das wird nicht so funktionieren. Das kann vielleicht einmal gemacht werden, als eine Art Willkommensgeschenk. Also wenn was passiert, dann heuer im Sommer, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt da, wir wollen, dass die Fans hinter uns stehen, also hauen wir mal einen raus. 60, 70, 80 Millionen Euro Transfer, maximal, mehr würde ich nie glauben. Aber das ist schon sehr viel Optimismus dabei. Ich gehe davon aus, dass wir, wie auch in den letzten Jahren, einen Mercato haben, der plus minus null ist am Ende des Sommers, wo wir vielleicht uns ein kleines bisschen verjüngen, das schon. Und wenn wir einfach ein gutes Angebot für einen Stammspieler bekommen, dann werden wir das weiterhin in Betracht ziehen. Also da muss man sich keine Illusionen machen.
Sehr gut. Ich glaube, viele, viele Informationen für die Zuhörer, was das ganze Thema betrifft. Glaskugel hat jetzt natürlich keiner. Aber ich glaube, was man auch deutlich rausgehört hat, ist prinzipiell jetzt mal kein Grund zur Panik. Also die Zeiten 2014, 2015 werden jetzt aller Voraussicht mal nicht auf uns zukommen, sondern es wird wahrscheinlich so weitergehen wie die letzten 3, 4 Jahre auch zuletzt. Eben, wie du richtig gesagt hast, mit einem Transfermarkt, wo wir plus minus null aussteigen, mit einem Plan, dass wir uns etwas verjüngen. Das heißt, wir werden dann keine Arnautovic und keine Acerbis mehr vielleicht in Zukunft holen, sondern vielleicht jüngeren Talenten die Chance geben. Wenn wir schon beim Thema sind, beim Thema Geld, dann werden wir das Thema jetzt auch noch ganz kurz anschneiden. Und zwar der zweite Aufsteiger aus der Serie B steht fest. Und mit Como, und dass das der finanziell potenteste Verein der Welt ist. Das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon besprochen. Auch hier haben wir keine Glaskugel, wie es da weitergeht. Aber wie würdest du das einschätzen, wie die jetzt mit ihren Möglichkeiten, die sie durchaus haben, jetzt in der höchsten Spielklasse, die sind ja von der 4. Liga, jetzt seit der Übernahme in die 1. Liga, in die Serie A aufgestiegen, und natürlich, es gibt ein Financial Fairplay, aber was wird das für ein Projekt? Wird das ein Projekt, das irgendwann einmal, können wir mit Como irgendwann vielleicht mit einer Konkurrenz rechnen, à la Juve, Milan, also wird das ein Top-Player, oder werden sich die dann so à la Monza vielleicht in dem Bereich einpendeln?
Ja, das würde ich eher zu letzterem tendieren. Also du hast es erwähnt, die Horter-Brüder, das sind zwei schwerreiche Jungs, die mit Zigarettenverkauf in Indonesien ihr Geld gemacht haben. Da reden wir von einem Vermögen von jeweils um die 40 Milliarden Euro. Also da kann kaum wer mithalten bei den beiden. Also im Fußball eigentlich nur ein Staatsfonds, wie wir eben in Newcastle haben. Alles andere ist weit darunter. Ja. Auch die Agnellis oder sonst wer, da fehlen Milliarden, viele, viele Milliarden. Warum sich ausgerechnet das schöne Schmuckstück Como ausgesucht haben, ich glaube, da braucht man nur mal ein Foto vom Stadion sehen oder wissen, wo Como liegt. Ja, da sind auch die ein oder anderen wohlhabenden Fußballspieler angesiedelt, also Como ist wunderschön. Aber das ist auch gleichzeitig das Problem des Vereins. Das ist halt jetzt nicht unbedingt die Stadt, wo du massiv viel Zuschauer reinbringst, die dann ein Stadion voll machen. Geschweige denn hast du auch kein großes Stadionplatz. Also die sind da sicherlich von den Einnahmen her beschränkt, um jetzt ein ganz großer Konkurrent, sage ich mal, für die Top 4 in der Liga zu werden. Sie können das schon finanziell stemmen, ist keine Frage, ja. Aber dann könnten sie auch nicht in der UEFA Champions League oder sonst wo spielen, weil die würden da alle Financial Fair Play Rules sozusagen damit dann umgehen oder beziehungsweise brechen. Also das geht nicht, dass die jetzt innerhalb von 2, 3 Jahren absoluten Top-Fußball spielen und dann in Europa spielen. Also sie können schon, aber dann sind sie halt nicht in Europa spielberechtigt, dann werden sie rausgeschmissen. Aber ich denke mal, so ein Projekt wie das Berlusconi mit einem unglaublich starken Galliani als Sportdirektor und CEO von Monza aufgezogen hat, sowas versuchen sie schon auch ein bisschen nachzubauen. Man hat es auch gesehen, ja, da werden Namen geholt, ja, jetzt ist ja auch, die brauchen keinen Thierry Henry als eigenen in dem Verein, ja, aber dem gehört halt eine Minderheitsbeteiligung, aber nicht, weil er Geld investiert hat, sondern weil sie halt den Namen haben wollen. Und das ist auch der Grund, warum der Cesc Fabregas dort Trainer ist. Ja, da geht es nicht darum, dass er ein hervorragender, erfahrener Coach ist. Die hätten auch einen anderen holen können, der vielleicht als Coach schon ein bisschen besser qualifiziert wäre, als es Fabregas vielleicht in 2-3 Jahren sein wird. Aber die bauen ein, ich glaube, nachhaltiges, gutes Projekt auf. Und was sie machen, was ich mir erwarten würde, dass jetzt in den nächsten 1-2 Transferfenstern passiert, dass sie all das holen, die da ein wunderschönes Karriereende am Lago di Como erleben können und dabei noch Serie A-Fußball spielen können. Ja? Und das ist schon für viele, glaube ich, recht ein interessanter Ausblick. Und da können sie auch sicher den einen oder anderen Star noch verpflichten. Und ich erwarte mir schon auch, dass die, wenn sie oben angekommen sind in der Serie A, dass sie auch wie Monza sich mal irgendwo um Platz 10, 11, 12, 13 oder sowas einreihen und dann mal gleich direkt oben bleiben. Also ich glaube nicht, dass die direkt wieder runtergehen, weil sie dafür einfach zu viel Geld ausgeben, um den Aufstieg zu schaffen und dann auch den Klassenerhalt haben zu können. Wie siehst du das, Max?
Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Es ist halt nur halt die Frage auf lange Zeit, ob sich halt Monza und Como halt dann auch etablieren werden, weil wenn es halt alla Sassuolo dann irgendwann halt da nicht mehr viel investiert wird, weil, weiß ich nicht, ja, die keine Lust mehr haben oder darin dann nicht mehr allzu viel Sinn sehen, dann ist halt wieder die Frage, dann geht es halt wieder auch schnell nach unten, wenn halt so ein Club alla Sassuolo, Como oder Monster halt so künstlich nach oben gezüchtet und nach oben investiert wird, weil ich meine, sind wir ehrlich, wäre jetzt kein Berlusconi und Co. bei denen, dann wären die auch niemals aufgestiegen. Gleiches gilt für Como, die vor ein paar Jahren noch in der dritten waren oder um den Abstieg in der zweiten Liga gespielt haben und so weiter. Und vor 10 Jahren oder sonst wann hat von Sassuolo auch noch kein Schwein irgendwas gehört. Also lass mal uns überraschen. Du fandest es ja nicht so gut, Björn. Ich auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber gut, was sollen wir dagegen machen? Müssen wir halt dann nächstes Jahr in der Serie A dann kommentieren. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Aber wie gesagt, ja, Stadion ist auch nicht groß. Sassuolo lässt grüßen. Mal gucken. Wir werden ja berichten, wie die Stimmung dann da in dem kleinen Hütchen ist. Weil groß ist es, glaube ich, nicht. Ne? Nee. Ich glaube, das hat nur so 16.000 oder so. Nee, nee. Oder wenn überhaupt. Groß ist es nicht.
Das hat also weniger. Das ist ein kleines Ministadion. Ich glaube, die müssen sich irgendwas aufstellen, dass sie überhaupt in der Serie A spielen dürfen. Also die müssen dann irgendwelche so Tribünen schnell auf Stahl gestellt
werden. 7.800, also 7.798. Also ich wirklich glaub, klein.
Ich glaube 15 braucht es für die Serie A, oder? Oder 14, irgend sowas. Muss das haben. Also die müssen da irgendwas hinstellen, dass es geht. Und da ist ja kein Platz, ja, da ist ja das Wasser dann. Also
es wird schon vielleicht genug. Vielleicht
Björn, soll ich kurz was bitte einwerfen? Bari hat die Abstiegs-Playoffs geschafft gegen Tirana. Das freut dich und das freut mich. Die bleiben drin in der zweiten.
Immerhin was.
Ja, dass die so weit runterrutschen, hätten wir ja auch nicht gedacht.
Und Florentina hat noch das Spiel gewonnen, ey. In der 103. Minute. 13. Minute Nachspielzeit, Melo per Elfmeter, Alter. Stadtverwalter, ehrlich.
Warte mal, die Florentina hat jetzt...
Die hat noch gewonnen in der 103. Minute per Elfmeter. Also haben die den 8. Platz sicher. Also Napoli definitiv kein internationaler Wettbewerb nächstes Jahr. Das ist eine Ansage nach der Meisterschaft. Oh, krass.
Doch, nee, doch. Also wenn Florenz die Conference League schafft und Achter wird, dann würde, glaube ich, der Platz weiterrutschen. Ne? Dann ist
das, glaube ich, auch, ja.
Stimmt, da war ja was.
Ich muss mir das jetzt, glaube ich, jetzt dann gleich mal in Real Life anschauen, warum die 103 Minuten spielen. Sorry, dass ich da jetzt eine falsche Information vor 20 Minuten oder so gegeben habe. Ich habe geglaubt, das ist aus, das ist ein Unentschieden. Gut, anscheinend nicht. Passt. Hätte man das auch.
Ich habe durch Zufall gerade nachgeguckt und denke mir so, hä? 3-2 war das nicht schon aus? Nee, war noch nicht aus, alter Schwede, ehrlich. Naja.
Sehr gut, Leute. Ich habe gesagt, wir haben viel, viel besprochen, viele, viele Informationen, die wir verarbeiten müssen, viele Unklarheiten, die es noch gibt, aber ein bisschen Licht, glaube ich, haben wir auf jeden Fall in die Sache bringen können. Von dem her verabschiede ich mich jetzt einmal von euch Zuhörern, von euch beiden natürlich auch und wünsche allen noch einen schönen Tag. Macht es gut, tschüss, baba.
Ja, danke Bernie, dass du da warst und uns, ja, nennen wir es, aufgeklärt hast, auch für die Laien, weil ich muss sagen, ja, mir ging schon ein bisschen die Düse, als ich das gelesen habe mit der Übernahme, aber gut, ist anscheinend doch nicht so viel Bammel, wie ich mir gedacht habe. In dem Sinne, gerne wieder, wenn es um die Finanzen geht und auch so gerne wieder. Ich danke dir auch, Björn. Beim nächsten Mal wieder wahrscheinlich wir die dreisten drei. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.
Ja, auch von meiner Seite, macht es gut. War nett mit euch. Und wie gesagt, die Interisten müssen sich keine Sorgen machen. Das passt schon. Alles ruhig. Ciao und schönen Abend oder schönen Tag, wo auch immer ihr das anhört.
Macht es gut. Tschüss, baba.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.